Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie eine schöne gute Nacht hatten. Haben Sie tief und fest geschlafen oder sich hin und her gewälzt und Schäfchen gezählt? Sind Sie wie immer zu einer bestimmten Uhrzeit aufgewacht und haben gegrübelt? Oder gehören Sie zu denen, die 6 oder 7 Stunden fest schlummern und kein einziges Schäfchen sehen? Wovon hängt es ab, wie wir die Nacht verbringen? Haben Frauen größere Schlafprobleme als Männer? Und was hilft, um zur Ruhe zu kommen? Darüber rede ich heute mit dem hellwachen Schlafforscher Dr. Michael Feld. Schönen guten Morgen nach Köln.
Schönen guten Morgen.
Und mit Theresia Enzensberger, die heute Abend in Zürich aus ihrem Buch Schlafen vorlesen wird und sehr gut weiß, wovon sie da erzählt. Morgen, Frau Enzensberger.
Hallo, guten Morgen.
Sie alle sind natürlich eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Feld, Ihre Kernbotschaft heißt, guter Schlaf schafft Ordnung im Gehirn, schlechter Schlaf macht dick und doof. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Wieso werden wir dick, wenn wir nicht gut schlafen?
Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen provokante These. Es ist aber tatsächlich so, dass bestimmte Schlafstörungen zu Übergewicht führen. Und wir haben das halt hauptsächlich, also es gibt ja eher nervliche Schlafstörungen und eher biologisch bedingte. Und da haben wir zum Beispiel einen riesen Haufen an Schnarcher und Leute mit Schlafapnoe, also mit diesen Atemaussetzern. Und da wissen wir, das macht einen solchen Stress im Körper, dass das häufig zu Gewichtszunahme führt. Und dass Leute, die nachts viel wach sind, häufig mehr Appetit haben, mehr Hunger. Der Körper wird dünnhäutig. Wir kennen das ja alle, wenn wir mal schlecht schlafen. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass also eine Stunde weniger Schlaf ungefähr 300 Kalorien mehr Craving und Hunger auslöst. Viele gehen ja nachts an den Kühlschrank. Man wird dann sensibel und kriegt oft mehr Appetit. Das gilt jetzt nicht für alle, aber doch für einige.
Aber ich werde wirklich nur dann dick, wenn ich an den Kühlschrank gehe. Oder kann mir das auch passieren, dass ich da völlig unschuldig liege und trotzdem moppelig werde?
Also was schon ganz profan ist, wenn Sie jetzt eine Stunde weniger schlafen, haben Sie eine Stunde am Tag mehr Zeit zu essen. Und das kann sich schon auswirken. Und die Appetitregulation, die Hormone, die unseren Appetit regulieren, da gibt es ein paar Stoffe, Leptin, Ghrelin, hast du nicht gesehen, die kommen ein bisschen durcheinander. Und das ist natürlich jetzt bei jedem anders. Es gibt auch Leute mit chronischen Schlafstörungen, die sind spindeldürr, weil die das so stresst. Aber en bloc gibt es auch eine Menge Leute, die automatisch Gewicht zunehmen. Und dann kriegst du so einen Teufelskreis. Gerade jetzt mit diesen Atemaussetzern. Wir haben häufig Leute dabei, die eben hohen Blutdruck haben, Diabetes. Und dann hast du so einen Teufelskreis. Dann nimmst du immer weiter zu.
Und warum werden wir doof, wenn wir nicht gut schlafen?
Doof ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemeines Wort, aber jeder von uns kennt das, dass schon eine durchwachte Nacht ja matschig macht im Kopf. Ja, man ist wie im Nebel, man ist nicht so richtig dabei, das Gehirn ist irgendwie nicht so richtig wach. Und wenn Sie das jahrzehntelang haben, dann kann das tatsächlich auch zu messbaren kognitiven Einschränkungen führen. Man muss jetzt die Kirche im Dorf lassen, man darf den Leuten natürlich auch nicht zu viel Angst machen. Nur weil du jetzt ein paar Mal nicht schläfst oder auch ein paar Wochen oder Monate nicht, wirst du nicht gleich dement. Aber wir haben inzwischen gute Daten, dass zum Beispiel eben die Schlafapnoe, also die Atemaussetzer, wenn die nicht behandelt werden, über Jahrzehnte deutlich das Demenzrisiko erhöhen.
Kommen wir zu der guten Nachricht. Wie hilft guter Schlaf dabei, Ordnung im Gehirn zu schaffen?
Das Gehirn ist das Organ neben dem Immunsystem, was wirklich das braucht, was wir Schlaf nennen. Ein Muskel käme zur Not auch mit Ruhe aus oder mit weniger Schlaf, weil der Muskel nicht so kompliziert gebaut ist. Jetzt ist aber insbesondere das Gehirn und vielleicht auch das, was wir Seele nennen, das Wort kommt ja kaum noch vor, hat einen so hohen Stoffwechsel am Tag, da kommt so viel Input über die Augen, die Ohren rein, dass das arme Gehirn sagt, abends so, Kameraden, ich muss jetzt mal ein paar Stunden hier offline gehen, die Jalousien runtermachen, damit der ganze Kram, der heute in mich reingedrungen ist, damit ich den verdauen, verarbeiten, verkabeln kann. Und da passiert im Schlaf wirklich viel. Im Tiefschlaf der ersten Nachthälfte, da kümmert sich der Körper eher um den Körper, da ist das Gehirn relativ wenig durchblutet, da regeneriert eher Immunsystem, Muskeln, Haut. Aber in der zweiten Nachthälfte, wo dieser REM oder Traumschlaf ist, da wird ganz viel Gehirnaufräumarbeit gemacht. Da werden Sachen verkabelt, die wir am nächsten Tag brauchen. Da werden Kabel abgebaut, die wir nicht brauchen. Und es findet, und das ist eine ziemlich spannende neue Erkenntnis, wissen wir ungefähr seit 10 Jahren, tatsächlich eine Art Gehirnmüllabfuhr statt, eine Gehirnwaschmaschine. Das sind bestimmte Zellen, Gliazellen heißen die. Da dachte man früher, das ist nur so Klebstoff oder Müll. Und die schwellen an und ab und die pumpen verbrauchtes Zellwasser aus dem Gehirn ins Rückenmark. Weil du hast das Problem, das Gehirn hat den höchsten Stoffwechsel, hat aber keine Lymphgefäße. Und du kannst ja von außen das Gehirn nicht massieren oder Lymph trainieren. Da ist ja der Schädel dazwischen. Also musste die Natur sich was einfallen lassen. Wie mache ich es denn ausgerechnet bei dem Organ, was den höchsten Stoffwechsel hat? Wie kriege ich denn die Abbaustoffe daraus? Und das passiert hauptsächlich nachts. Und wenn ich jetzt jahrzehntelang kaum oder schlecht schlafe, dann funktioniert die Gehirnmüllabfuhr nicht.
Und diese Waschmaschine funktioniert ohne Weichspüler, das ist das Schöne, ne? Sonst
ja,
hast du wieder eine weiche Birne.
Ja, ja, das stimmt.
Frau Enzensberger, Sie bezeichnen sich ja als Schlaflosigkeitsveteranin. Heißt das, dass die vergangene Nacht auch wieder keine erholsame für Sie war?
Ja, die letzte Nacht war nicht so toll. Das ist natürlich auch, um 9 Uhr morgens einen Live-Radiotermin zu haben, ist nicht so schlafförderlich.
Das stimmt.
Aber ich habe Phasen, gute und schlechte Phasen.
Wie viel haben Sie denn geschlafen letzte Nacht?
Ich bin so um 4 eingeschlafen.
Ach je. Und dann wann wieder aufgewacht?
Naja, also ich habe es rausgezögert bis zur letzten möglichen Minute. Also ich bin um 8 aufgestanden.
In welcher Verfassung werden Sie denn heute Abend in Zürich lesen? Also sind Sie dann immer noch müde oder werden Sie vorher ein Nickerchen machen?
Na, ich werde schon nochmal versuchen zu schlafen, ja. Und ich werde dann hellwach um 20 Uhr auf der Bühne sitzen.
Wann hat sich das mit der Veteranin angekündigt? War das schon im Kindesalter oder wann hat das mit dem schlechten Schlaf bei Ihnen begonnen?
Naja, also eigentlich schlafe ich erst seit so ein paar Jahren schlecht. Ich habe aber tatsächlich, bin davor schon in Kontakt gekommen mit, was ich in meinem Buch die Normierung des Schlafes nenne. Also diese Vorstellung, dass Leute zu einer bestimmten Tageszeit, Nachtzeit schlafen sollten, auf eine bestimmte Art und Weise und so weiter. Weil ich nämlich eine Zeit lang sehr lang geschlafen habe und mich dann auch gewundert habe. Und außerdem dann auch immer auf dieses Vorurteil gestoßen bin, dass Langschläfer faul sind, natürlich. Mhm. Und ja, das, also ich meine, ich habe ja natürlich Glück, dass ich freiberuflich arbeite und mir das also so einrichten kann, wie ich will. Aber genau. Aber deswegen, damals habe ich schon eine Reportage über den Schlaf geschrieben und bin dann auch ins Schlaflabor gegangen und habe mich auf besagte Schlafapnoe, die Herr Feld erwähnt hatte, testen lassen.
Und hatten Sie die? Also hatten Sie diese Atemaussetzer?
Nichts zu machen. Die Dame ist völlig gesund.
Schläft trotzdem nicht. Das ist bitter.
Ja.
Sie gehören ja zu den mehr als 40% der Bevölkerung, die unter Schlafstörungen leiden. Was sagt das eigentlich über uns und unsere Gesellschaft aus, Ihrer Ansicht nach?
Naja, also es gibt natürlich so ein bisschen simple kulturpessimistische Ideen darüber. Also, und die sind bestimmt auch nicht falsch. Ne? Also, dass wir sozusagen mit unseren Handys im Bett liegen und dann die Gleichzeitigkeiten der Welt auf uns einprasseln. Also, dass wir irgendwie auf der einen Seite gerade noch schnell irgendwas bestellen und dann irgendwelche Bombenangriffe verfolgen und gleichzeitig 3 Nachrichten bekommen. Das kann auf jeden Fall kann das nicht helfen. Ich habe mich aber auch dafür interessiert, also weil es gibt viele so Geschichten, so persönliche Geschichten, die sind wie so Heldengeschichten. Da kann jemand nicht schlafen und dann findet er das eine tolle Mittel, das dann hilft. Und das ist natürlich, das erhöht ja irgendwie den Druck, ne? Also das sozusagen, das macht dann das gute Schlafen fast zu so einer Art Leistungssache. Also wir müssen nur das Richtige finden oder uns genug anstrengen oder irgendwie das selber hinkriegen. Und das bedeutet auch, dass man den Schlaf als eine sehr individualisierte Geschichte sieht, nämlich als was, was irgendwie wir selber ganz allein beherrschen, was völlig losgelöst ist von der Gesellschaft. Und wenn man sich so Statistiken anschaut darüber, wer in unserer Gesellschaft schlecht schläft, gibt es durchaus einen Zusammenhang mit sowas wie Diskriminierungserfahrungen oder Armut. Und das ist ja dann doch ein sehr starker Hinweis darauf, dass es durchaus auch gesellschaftliche Einflüsse gibt.
All diese Aspekte werden wir noch vertiefen, denn der Schlaf ist heute unser Thema. Wie ist das bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern? Wie gut oder schlecht schlafen Sie? Und was tun Sie, wenn Sie nicht gut schlafen? Stehen Sie dann auf? Nehmen Sie ein Schlafmittel? Welche Rituale haben Sie, bevor Sie sich abends hinlegen? Und wie versuchen Sie so ganz allgemein Ihren aufgeladenen Alltag, von dem ja auch Frau Enzensberger gerade gesprochen hat, dem eine gute Nachtruhe zu gönnen? Mike Bryan ist am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Problemfall ja, oder kein Problemfall, Herr O'Brien?
Nein, kein Problemfall. Ich habe mit 3,5 Jahren mit meinen Eltern ausgemacht. Ich bekomme 2 Kekse und 1 Glas Milch. Warum? Weil ich immer so um 3.30 Uhr aufstand, wach wurde. Ich durfte nicht mehr ins eheliche Bett kommen, weil das Ende des letzten Mal in der Notaufnahme eine Platzwunde am Kopf. Aber ich hatte ein großes Zimmer in den USA, Cheyenne, Wyoming. Ich bin US-Amerikaner. Ja. Ich spreche Deutsch sehr gut.
Ja. Ja. Und wofür haben Sie die Kekse bekommen? Dafür, dass Sie...
Nein, das sind USA Cookies, ist was ganz anderes. Aber ich brauchte 2 Kekse, einmal für die Hundemama und einen für mich. 1 Glas Milch nur für mich.
Und dann sind Sie eingeschlafen mithilfe
dieser? Nein, ich habe mich hingesetzt und habe gearbeitet.
Ach so.
Ich habe gespielt, es war alles gut. Hund hat sich ins Bett gelegt nach dem Keks. Hat immer auf mich aufgepasst. Nein, ich bin 71 Jahre alt. Ja. Ich habe das immer noch. Ich schlafe wirklich gut. Wenn ich schlafe, schlafe ich tief, aber ich muss nicht lang schlafen.
Ah.
Lieber einen kurzen, guten Schlaf als einen langen Schlaf, finde ich.
Herr Feld, wie ist das mit der Schlafdauer? Das ist ja ein interessanter Aspekt von Herrn O'Brien. Also was sagt die Dauer über die Qualität des Schlafes aus, Herr Feld?
Es gibt weltweite Vergleichsstudien, dass schon die meisten Leute weltweit, also so eine gaussische Normalverteilung, 70-80%, bräuchten eigentlich schon so 7-8 Stunden. Mhm. Und dann gibt es 10% der Menschen, die brauchen wirklich nur 4-6. Und da hast du statistisch interessanterweise auch viele Spitzenmanager, Spitzenpolitiker drunter, die einfach weniger brauchen. Die würden das Tagespensum über viele Jahre ja gar nicht durchhalten. Und dann gibt es nochmal 10% Menschen, die 9-10 Stunden wirklich brauchen. Und jetzt ist es natürlich die Frage, wie kriege ich überhaupt raus, was ich brauche? Und gibt es da auch Variationen? Also wir müssen ja alle, die wir Kinder oder Schule oder müssen uns irgendwie adaptieren. Und der liebe Gott hat uns schon eine gewisse Adaptationsbreite in unser Schlafbedürfnis reingepackt. Das darf aber nicht zu sehr abweichen. Wenn Sie jetzt 8 Stunden brauchen, haben aber immer nur 6, fehlen Ihnen halt 2. Mhm. Ja? Aber es gibt durchaus Leute, die auch mit 4-6 super über die Runden kommen. Die sind beneidenswert. Ich gehöre nicht dazu.
Mhm. Frau Enzensberger.
Da wäre jetzt meine Frage vielleicht auch, ob es nicht sowas auch gibt wie so eine kulturelle Stigmatisierung der Langschläfer. Also weil wir ja schon, also der frühe Vogel fängt den Wurm, wir haben lauter
total.
So Sprichworte. Und ob es da nicht vielleicht auch mehr Leute gibt, die denken, dass sie nur ganz wenig Schlaf brauchen oder die das gerne möchten und sich dann halt dazu zwingen oder so. Also ich habe auch die Reportage, die ich damals geschrieben habe, hieß die Diktatur der Lerchen, weil wie Sie eben sagen, die Spitzenmanager und PolitikerInnen und so, die sind ja, die entscheiden ja auch, wie unsere Tagesabläufe funktionieren.
Ja klar. Also ich meine, man versucht ja auch schon lange den Schulbeginn, gerade bei Pubertierenden wissen wir, die werden alle zu Eulen. Das wird nichts, ja, obwohl wir genau wissen von Hirnforschungsstudien, es wäre wesentlich besser eine Stunde später. Mhm. Und natürlich sind die Langschläfer tendenziell stigmatisiert, beziehungsweise kriegen halt Probleme. Es gibt ja inzwischen Modellschulen oder auch in den USA Modellbetriebe, wo man die Leute anhand ihres Chronotyps arbeiten lässt. Da gibt's, das kannst du bestimmen mit so einem Tracker und dann dürfen die halt in so einer Art individuellen Gleitzeit arbeiten. Das klappt ganz gut.
Hm. Herr O'Brien, es würde mich interessieren, wie haben Sie Ihr Schlafzimmer ausgestattet, damit Sie gut, aber auch wenig
Künstler.
Schlafen?
Ich bin bildender Künstler. Ah. Ich habe mein großes Zimmer leider sehr klein. Vorher hatte ich 180 Quadratmeter, jetzt habe ich etwa 25. Es ist sehr viel. Ich habe eine Schlafstelle. 80 auf 2 Meter. Ich bin ohne Gefährtin seit 11 Jahren. Meine Frau ist vor 3 Jahren verstorben. Ich lege mich hin, schlafe. Ich schlafe gut. Ja. Wenn ich schlafe, wirklich da. Schauen Sie mal, im Krieg. Ich wäre beinahe Arzt geworden. Stattdessen habe ich mich für die brotlose Kunst entschieden.
Mhm.
Ja? Nur die Kriegsärzte, die haben nie schlafen dürfen.
Nee.
Ich brauche 20 Minuten, ich muss abtauchen dürfen. Mal einfach weg. Es gibt so Techniken. wo sie einfach alles fallen lassen. Die Vorrednerin hat was ganz Wichtiges gesagt. Kein Handy, kein Fernseher, all diese Blaulichter und alles, was wach macht, ist nicht gut.
Darauf verzichten Sie also auch? Haben Sie es dann abgedunkelt auch im Zimmer?
Na, ich bin zurzeit, an sich war ich mal stromlos glücklich, zurzeit bin ich stromlos genervt. Ja gut, die haben es abgestellt, ja und ich bin im Gegensatz, sollte hier der Strom ausfallen, bin ich gut ausgerüstet.
Mhm. Herr Feld, Stichpunkt Schlafzimmer, wie sollte es optimalerweise aussehen, damit wir eine Chance auf einen guten Schlaf bekommen?
Also es gibt so drei basale Facts. Das eine ist, es sollte dunkel sein, leise und kühl. Dunkel hat was damit zu tun, dass wenn nachts zu viel helles Licht auf die Netzhaut kommt, dann wird tatsächlich die Produktion von unserem Dunkelheitshormon Melatonin gestört. Das kann man nachweisen. Leise sollte es sein, weil ab 40 Dezibel ungefähr wird der Schlaf gestört. Wir haben das mal gemessen. Dass entweder der Partner schnarcht oder draußen in der Innenstadt gehen die Autos. Also dunkel, leise und kühl hat was damit zu tun, dass das Einschlafen und das Durchschlafen meist nur gut klappt, wenn die Außentemperatur nicht zu warm ist. Weil der Körperkern, also unser eigener Körper, hat eine Temperaturabsenkkurve, so dass vom Abend bis zur Nachtmitte hin unsere Körperkerntemperatur 0,5 bis 1,5 Grad absinkt. Ja, und quasi spiegelbildlich wie zur Erde, tagsüber ist eher hell mit Sonne, ist ein bisschen wärmer als nachts und das hat der Körper übernommen. Mhm. So, und wenn es jetzt, aber Sie kennen das ja aus heißen Sommernächten, da kannst du nicht schlafen, weil du da nicht runterkühlen kannst. Ne? Cool down, deswegen sagen wir auch am besten eine Stunde vor Heiabett nichts Anstrengendes mehr machen, damit wir dem Körper und der Seele Zeit geben, so ein bisschen runterzukommen. Das sind allerdings jetzt so Basalfacts. Und dann ist es halt noch so, dass das Schlafzimmer nach wie vor im Vergleich zur Küche, zum Wohnzimmer ein stiefmütterliches Dasein führt. Also vielleicht wird sich noch um die Matratze und das Bett gekümmert. Aber alles andere, was im Schlafzimmer ist, ist ja nicht so richtig. Bisher gibt es nicht so viel schicke Alternativen, muss man sagen. Ja, da ist vielleicht noch ein Schrank oder steht der olle PC vom Sohn oder die Hantelbank von ihm mit so einer, ne, bei uns früher, bei meinen Eltern, wenn da die Gäste kamen, da wurden die Jacken von den Besuchern da reingeschmissen und das war's. Keiner durfte das Schlafzimmer sehen. Ja. Also man kann das auch noch ein bisschen optimieren. Es ist und bleibt aber auch ein Hort der Intimität. Und oft ist es so, dass der Schlaf oder das Schlafzimmer gar nicht so viel Beleuchtung haben möchte, ja, damit es noch so einen letzten Rückzugsort der Intimität gibt.
Herr O'Brien, vielen Dank für den Anruf aus Berlin und wir bleiben in Berlin, gehen aber zu Kurt Herrmann. Schönen guten Morgen, Herr Herrmann.
Ja, schönen guten Morgen.
Im Auto unterwegs höre ich das schon, ne? Ich höre das Auto.
Ja, zur Arbeit.
Herr Herrmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie so begnadet wie Mike O'Brien, der sich einfach hinlegt und schläft und dann ganz wenig Schlaf braucht, um fit zu sein?
Na, also hinlegen, also ins Bett gehen und einschlafen, das passiert bei mir sofort. Das ist wunderbar. Aber es muss draußen still sein. Und da habe ich das Problem, dass ich Sauerstoff brauche. Also das heißt, dass mein Fenster vom Schlafzimmer ist Sommer wie Winter immer geöffnet, also gekippt, sodass Sauerstoff reinkommen kann. Und das brauche ich scheinbar auch, um irgendwie, dass das Gehirn Sachen verarbeiten kann. Also ja, das ist mein Eindruck. Aber nachts um 2, 3, 4, 5 Uhr sind irgendwelche Verrückten, die nachts durch die Straßen ziehen und dann Lärm machen. Und dann davon werde ich dann wach. Hab dann also einen eher leichten Schlaf. Und mit Stöpsels habe ich es mal probiert. Entweder sind sie rausgefallen oder es war für mich zu unangenehm. Die haben mich gestört. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich das Dilemma beseitigen soll.
Ist das denn inzwischen so, dass Sie auch dann um 2 oder 3 Uhr wach werden, wenn da draußen keine Randale ist, weil Sie es schon irgendwie antizipieren?
Nein, nein, wenn es still ist, schlafe ich durch.
Mhm. Puh, was macht man gegen Kneipenlärm? Was macht man gegen laute Leute? Aus dem Fenster schreien.
Ah, es gibt ja hier, ist ja hier in Köln am Brüsseler Platz, da gibt es ja seit Jahren diese Riesenprobleme, ja, ne, mit Klagen der Anwohner gegen, ne. Das ist wirklich schwierig. Dann muss man wirklich versuchen, ob man echt mit es gibt ja auch so Einzelanfertigungen für so Ohrstopfis oder man macht halt mal irgendwann, wenn es laut wird, macht man das Fenster halt wieder zu. Frische Luft empfinde ich dann, wenn Luft in Bewegung ist. Ja? Der Sauerstoffgehalt wird gar nicht mal so viel niedriger, wenn jetzt 1, 2 Menschen ein paar Stunden in einem, aber die Luft bewegt sich nicht. Ne? Du musst gucken, dass die, aber das ist individuell schwierig.
Ja, und es ist wahrscheinlich, also sagen Sie noch einen Satz, Herr Feld, zu den Ohrstöpseln. Also es gibt die aus Wachs, es gibt diese gelben Schaumstoffdinger. Was gibt es noch? Was sind die Spezialanfertigungen?
Man kann tatsächlich auch zum Hörgeräteakustiker gehen und kann sich die so ein bisschen individuell auf seine eigene Ohrmuschel, dass die passen. Mhm. Ja, das kostet ein paar Mark, aber kann man machen. Ja, wenn das wirklich so ein Problem ist, dann kann man versuchen, individuelle Lösungen, dass die ihnen die richtig anpassen, dass die schön auf ihr Öhrchen passen.
Haben Sie das schon mal versucht, Herr Herrmann?
Nein, beim
ist aber vielleicht ein Tipp, oder?
Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Ich hatte schon überlegt, ob ich eine Zuleitung aus einem anderen Raum mit Ventilator in das Schlafzimmer mache, aber damit erzeugt man dann einen Überdruck an Luft. Und das, naja, also irgendwie habe ich, so ist es. Ja. Also irgendwie den Sauerstoff brauche ich mehr, viel mehr, als dass ich ihn nicht bräuchte. Ja. Und also irgendwie das offene Fenster ist für mich, also mit Zoomfenster kann ich nicht schlafen, da wache ich sofort auf. Ja. Also nach ein paar Stunden.
Was sagt die Schlaflosigkeitsveteranin Frau Enzensberger? Haben Sie noch eine Idee?
Also einmal ganz banal, ich habe tatsächlich auch extra kleine Ohrstöpsel, weil ich rausgefunden habe, dass mein Gehörgang zu klein ist für die normalen Ohrstöpsel. Das ist eine Sache, die mir einfällt. Und dann dachte ich aber auch, das ist eigentlich ein schönes Bild für diese Tatsache, dass der Schlaf eben nicht nur Privatsache ist. Dass es nicht in der Geschichte der Schlafmedizin gibt es diesen Ausdruck, die Wand des Schlafes. Also sozusagen der Schlaf errichtet eine Wand zwischen mir und der Welt. Und dass diese Wand durchlässig ist und dass es die Umgebung eine Rolle spielt, das ist eigentlich, also ich meine, das sieht man ja da sehr schön. Vielleicht müssen Sie umziehen.
Herr Herrmann, bevor Sie umziehen, versuchen Sie es mit den individuellen Ohrstöpseln. Vielen Dank für den Anruf aus Berlin. Frau Enzensberger, Sie fragen ja in Ihrem Buch, ob der Schlaf vielleicht ein positives Bild der Schwäche darstellen kann. Wie meinen Sie das?
Also ich habe mich relativ viel mit der Metaphorik des Schlafes beschäftigt, auch mit der politischen Metaphorik. Also weil es gibt ja, der Schlaf kommt ja oft vor in der politischen Sprache. Wir sprechen von den Schlafschafen und zum Beispiel gibt es Sleeper Agents, also die Terroristen, die noch nicht gehandelt haben oder also und so weiter. Da findet man ganz viel auch in der Geschichte, also das Deutsche Reich, das aus dem Dornröschenschlaf ersteht und so weiter. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass es sozusagen immer eigentlich vom Aufwachen die Rede ist. Also Aufwachen ist das, was positiv konnotiert ist, was natürlich dann bedeutet, dass der Schlaf eigentlich negativ konnotiert ist. Und ich habe mich gefragt, so habe ich eben viel über die Bilder des Schlafs nachgedacht. Und der Schlaf ist ja was, wo man eigentlich sozusagen physisch schwach wird. Man wird kraftlos, man wird bewusstlos, man wird verletzlich. Und es ist auch, also im Leviathan, in der politischen Philosophie ist sozusagen der Schlaf der einzige Grund, warum wir einen Staat haben, nämlich weil sogar der stärkste Mann im Schlaf übermannt werden kann. Das heißt, es braucht noch eine andere Entität, die über uns wacht. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass das, dass der Schlaf also eben sozusagen als Bild von Schwäche dienen kann. Und dann habe ich überlegt, ob das nicht auch ein positives Bild sein kann, weil die Schwäche ist ja eher stigmatisiert. Also es ist ja nicht was Leute gerne zeigen Schwäche. Aber der Schlaf ist ja so universell, wir müssen alle schlafen, wir müssen uns alle nachts hinlegen und schwach werden. Und deswegen dachte ich, vielleicht, und der Schlaf ist außerdem regenerativ, also es ist praktisch eine Schwäche, in der wir uns wiederherstellen. Und deswegen dachte ich, vielleicht könnte der Schlaf uns als positives Bild für Schwäche dienen.
Schönes Bild. Schlafstörungen und Tipps für guten Schlaf beschäftigen uns heute bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Autorin Theresia Enzensberger und dem Arzt Michael Feld, der in seinem aktuellen Buch Endlich besser schlafen schreibt, der Schlaf ist der Schlüssel zu geistiger und körperlicher Vitalität. Herr Feld, was passiert denn, wenn ich den Schlüssel verlegt habe oder wenn ich ihn gar nicht erst bekommen habe?
Ja, also es gibt ja Leute, die stecken das ganz gut weg, muss man sagen. Es ist ja auch nicht so, dass jede Schlafstörung eine Krankheit ist oder als Krankheit empfunden wird. Das hängt auch viel mit der Bewertung zusammen. Wir wissen, dass zum Beispiel noch die Leute, die irgendwie, ja, ich sag mal in Notzeiten irgendwie geboren wurden, teilweise ein ganz anderes Verhältnis dazu haben. Die bewerten das nicht allzu krankhaft. Ja? Oder wir wissen natürlich auch, dass wenn ich mal Privatier bin oder Rentner und ich habe nicht mehr so einen Druck, muss aufstehen, stecke ich objektiv schlechten Schlaf viel, viel besser weg, weil ich weiß, ich kann noch was dranhängen, ich muss nicht irgendwo hin. Und Nur wenn sich das festsetzt und chronifiziert, dann, und ich dann noch zum Beispiel getaktet bin, weil ich früh aufstehen muss zur Arbeit oder muss die Kinder zur Schule bringen oder sowas, dann kommt der Leidensdruck. Und Schlaf verträgt keinen Druck. Ich kann den nicht erzwingen. Ich könnte mich jetzt zwingen, 2 Kilometer mehr zu laufen oder mal ein halbes Brötchen weniger zu essen. Aber das können Sie mit dem Schlaf nicht machen. Und deswegen ist es oft so schwierig. Und wenn Sie den Schlafschlüssel dann wirklich längerfristig verlegt haben, dann sollte man sich meistens Hilfe holen.
Kann das denn passieren, dass sich Schlafstörungen schon bei Säuglingen entwickeln und dann ein ganzes Leben lang fortsetzen?
Auch das gibt es. 30, also sagen wir mal, das hat ja auch immer einen genetischen Aspekt. Wir haben in Deutschland 30% robuste Schläfer. Ja, wenn Sie jetzt eine Umfrage auf der Straße machen, da wundern Sie sich manchmal, da denken Sie, wo treffe ich denn hier mal einen Schlaflosen, ja, wenn Sie Pech haben. So, dann sagen Sie, oh, ich kann, Sie kennen das, ich komme ja hier aus Köln, ich kann immer schlafen, hast du ja kein Problem mit. Ne? So, mit denen können Sie auch nicht so viel über Schlaf reden, weil die gar nicht, das geht immer. Und dann gibt es 30%, die waren schon immer sensible Schläfer. Da war die Mami schon, hat schlecht geschlafen, die Omi auch. Und dann genügt ein weniges im Leben. Hormonelle Umstellung, Stress, hast du nicht gesehen. Und du bist ein Schlechtschläfer. Ja? Und das dritte Drittel hat mal so und mal so, sodass das auch eine starke genetische Komponente hat, eine Bewertungskomponente. Und da muss man einfach schauen. Wir sagen immer so roundabout 4 bis 6 Wochen kannst du mal versuchen, selber irgendwas auszuprobieren. Entspannungsverfahren, freiverkäufliche Sachen, meditieren. Alles, was halt länger als ein paar Wochen am Stück wirklich dich quält, solltest du zumindest abchecken lassen, dass nicht auch noch was Körperliches dahinter steckt und dass es sich nicht so chronifiziert.
Okay, also so nach 6 Wochen oder 7 Wochen könnte man schon sagen, jetzt könnte es sich um eine Störung handeln.
Ja, und zumindest das mal abchecken lassen. Ja. Weil man hat ja selber, wenn man darunter leidet, weiß man nicht genau, warum werde ich denn wach oder komme ich nicht runter. Sind das meine Nerven? Ist das meine Schilddrüse? Ist das meine Mutter? Ja, du weißt es ja selber nicht. Ja. Du merkst nur, ich kann nicht schlafen, verdammt. Ja, und man ist nachts so dünnhäutig, man ist so sensibel. Die Körperfunktionen sind in einem ganz anderen Modus als am Tag. Weil der liebe Gott eigentlich gesagt hat, jetzt sollst du pennen, Mensch. Die Stimmungshormone sind anders, die Sensibilität für Körperfunktionen. Und deswegen macht das, also wenn das jetzt mehrere Wochen ist, sollte man immer mal sich untersuchen lassen.
Ab wann wird es krankhaft?
Also von der Definition her ist es so, dass bei den nervlichen Ein- und Durchschlafstörungen wir sagen, zwischen 3 und 6 Monaten, also ab 6 Monaten gilt es als eine chronische Insomnie. Und die sollte behandelt werden. Und bei den biologischen Schlafstörungen ist es so, wenn jetzt eben Atemaussetzer zum Schnarchen dazukommen und du nachts keine Luft kriegst, dann ist es krankhaft.
Jana Schikora ruft uns an aus Dresden. Guten Morgen, Frau Schikora.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe ganz gespannt zugehört und kann auch einiges bestätigen, wenn man nicht weiß, das ist so mein Aufhänger, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist, wenn einen ganz viele Fragen quälen, wenn Existenzängste dazukommen, also ich bin pflegende Angehörige, als die Pflegesituation in der Corona-Zeit eine Katastrophe war und ich die Einzige war, die irgendwie noch versucht hat, mit zu funktionieren. Tja, da hatte ich das Glück, da habe ich noch hier in Dresden in der Nähe der Elbe gewohnt und bin auch mal nachts raus und bin einfach spazieren gegangen. Mhm. Jetzt, das hat mir aber sehr gut getan, muss ich wirklich sagen. Da hatte ich das Glück, so wenn Herr Fels meint, ich hatte nicht den nächsten Tag irgendeinen Termin, sondern ich habe mir das dann genommen. Ich habe dann gesagt, so, jetzt ist es, weiß ich nicht, schon nach um 1, egal, ich muss ja aber morgen nicht sofort oder nach der Nacht sofort irgendwo hin, sondern ich brauche mal ein bisschen für mich und dann bin ich an der Elbe spazieren gegangen. Das kann man natürlich nicht jedem empfehlen und deswegen habe ich mir dann andere Strategien noch zugelegt. Also ich bin eher der Typ Probleme mit dem Einschlafen.
Mhm. Welche Strategien haben Sie sich denn zugelegt?
Nummer 1, Nachrichten nicht mehr nach 20.15 Uhr. Ganz, ganz wichtig für mich. Also wir können diesen ganzen Nachrichten ja schlecht entkommen. Und damit meine ich auch, ich lese auch keine Nachrichten auf dem Handy, sondern ich bin noch diejenige, die Nachrichtensendungen schaut. Aber ich habe mir dann zur Ägide gemacht, ich schaue das nicht nach 20.15 Uhr. Also es sei denn, ja, Ich meine, klar, wenn mich was interessiert oder dann kommt irgendeine Reportage, das schon, das aber.
Aber die so Krisen und Katastrophen der Welt versuchen Sie fernzuhalten, ja.
Ja, naja, vor allen Dingen, ich kann sie ja nicht fernhalten, aber ich kann
von sich fernhalten.
Ja, von mich schützen und vor allen Dingen ganz besonders, weil er das ansprach, der Herr Dr. Fels, die Nerven schonen. Also. Das ist, ich habe ja auch selber mit langjährigen Phasen auch mal depressiven Episoden zu kämpfen gehabt und das ist ganz wichtig zu erkennen. Ich kann die Informationen nicht verarbeiten, mir ist das so viel oder ich reg mich dann so auf, komme dann nicht zur Ruhe. Und das klappt soweit, also soweit ganz gut. Und dann zweite Regel, die ich mir gesetzt habe, ist, ich bin nur so jemand, ich habe Tinnitus. Wenn ich mich zur Ruhe begebe, dann kommt mein Tinnitus eher zum Vorschein. Also mache ich dann bewusstes Hören. Mhm. Ich nutze dann die Angebote der ARD-Audiothek oder anderer frei verfügbarer Portale oder auch mal noch eine Hör-CD. Und dann höre ich mir Beiträge an, die einfach sozusagen mit dem Aktuellen nichts zu tun haben.
Ja. Frau Sikora, ich finde, das sind ganz viele hilfreiche Tipps. Sind Sie davon selber draufgekommen oder haben Sie sich Unterstützung und Hilfe geholt?
Also, naja, nicht ganz von selber, ne? Also, das ist einfach, immer wieder gibt es ja auch in den Gesundheitssendungen Tipps zur Schlafhygiene. Und dann habe ich überlegt, was könnte gut zu mir passen. Mhm. Also auch gerade das mit dem Tinnitus, das bewusste Hören, das hab ich aufgrund dann der Beschäftigung mit dem Tinnitus mir also für mich angepasst. Und dann kann ich noch eine Empfehlung geben, das nennt sich das expressive Schreiben. Das ist für den Moment, wenn man das Gefühl hat, ich kriege keine Ordnung in meine Gedanken. Das ist dieses sich mit dem Wecker eine Zeit stellen, wegen mir 10 Minuten, 15 Minuten oder 20 Minuten und dann aufschreiben, was in dem Moment einem im Kopf rumschwirrt. Ah, ja. Und wenn der Wecker klingelt, wieder weglegen. Das habe ich übrigens vom Dr. Eckart von Hirschhausen. Und ich finde das insofern gut, weil ich mich selber beobachtet habe, wenn ich mir irgendwie noch eine Überschrift geben würde, ich schreibe jetzt auf, wofür ich dankbar bin, oder schreibe jetzt auf, wofür was mich beschäftigt, dann mache ich mir schon wieder zu viele Gedanken. Aber so eine Zeitspanne ist niedrigschwellig. Ja. Also da bin ich selber nicht, ne, unter Druck. Oh Gott, was muss jetzt unbedingt raus? Sondern, nee, es fängt an und es hört auf. Und es ist, mal gucken, was da kommt. Ob da was kommt oder. Und das ist sehr entlastend. Das kann ich also für Menschen, die sag ich mal, mit Stress oder psychischen Belastungen da zu kämpfen haben, kann ich das durchaus empfehlen.
Frau Sikora, ich fand, das war jetzt eine ganz tolle Runde mit Ihnen. Glücklicherweise gibt es ja diese Sendung auch als Podcast. Und wer jetzt alle Ihre Tipps nochmal nachhören möchte, der kann das tun. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag nach Dresden. Das war ja eine tolle Runde. Wir kommen nach Köln zu Doris Mallat. Guten Morgen, Frau Mallat.
Guten Morgen.
Grüße Sie.
Hallo.
Wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie eine Frage? Haben Sie einen Tipp?
Ich habe eine Frage. Ich gehöre zu den spät aufstehen, aber muss trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt im Bett sein, sonst bin ich am nächsten Tag nicht ausgeruht. Das war während in den 20ern nicht so spannend, aber wenn ich nach, keine Ahnung, 7 Uhr morgens ins Bett kam, war ich geredet für den Rest des Tages, trotz Eulenseins. Mhm. Und das war vielleicht auch ein bisschen meine Frage, gibt es unterschiedliche Schlaftypen je nach Region oder sowas? Man sagt ja immer, die Deutschen mögen immer, dass es immer nachts nicht mehr so viel auf der Straße ist. Die möchten dann immer ihre Ruhezeiten und dann sowas. Und im südlicheren Bereich, da ist das Leben, da wird man viel entspannter.
Ja. Frau Enzensberger, haben Sie dazu Nachforschungen angestellt? Sie haben ja viele, viele Quellen, die Sie in Ihrem Buch über den Schlaf zitieren.
Ja, also sicher kann Herr Feld sehr eloquent über Chronotypen sprechen, das überlasse ich ihm jetzt auch. Aber ich würde vielleicht sagen, dass ich könnte mir vorstellen, dass es eben vielleicht dann weniger mit, sagen wir mal, der Mentalität zu tun hat, als mehr mit sowas wie eben vielleicht der Siesta. Also dass man dann eben vielleicht nicht abends schläft, sondern tagsüber was nachholt oder so. Genau, das wäre jetzt mein ja. Ich rate und Herr Feld kann es dann bestätigen. Also,
bevor Sie weiterraten, Frau Enzensberger, sind Sie ein Siesta-Typ? Also machen Sie zwischendurch so ein Powernap mittags und legen sich 10 Minuten hin oder können Sie das dann nicht gesagt, nur 10 Minuten?
Ich hatte ja schon gesagt, ich habe das große Glück, dass ich mir nicht immer, aber oft den Tag so gestalten kann, wie ich das gerne möchte, und das mache ich dann schon auch. Und ich glaube, was sozusagen Herr Feld sprach vorhin von der Bewertung von, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, also ist es pathologisch oder nicht. Und was mir aufgefallen ist in meiner Recherche, was ich schon interessant fand, war, dass es gibt die International Classification of Sleep Disorders, und da sind allein 7 zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen. Und die sind, wenn man sie sich genauer anschaut, oft haben die damit zu tun, wie wir arbeiten. Also zum Beispiel gibt es die Shift-Work Disorder. Und das heißt, das sind Leute, die irgendwie halt Schichtarbeit machen. Genau, aber da frage ich mich, das ist doch eigentlich keine Krankheit. Das ist doch eigentlich, da ist halt das Problem die Arbeit und vielleicht der Kapitalismus und nicht die Biologie.
Um das eine vom anderen zu trennen, bleiben wir nur mal ganz kurz bei der Siesta und beim Nap. Powernap, da jubeln natürlich nicht so viele Firmenchefs und Chefinnen, wenn sie sehen, ihre Mitarbeiter legen sich mal kurz hin. Was ist da hilfreich, Herr Feld? Also ist so ein Mittagsschläfchen, also diese berühmten 10 Minuten, reicht das? Kann man das machen? Hilft das?
Also es ist so, dass der Mensch um die Mittagszeit rum noch mal ein zweites biologisches Tief hat, spiegelbildlich zur Nachtmitte. Das hat was mit unserem tief eingeprimten Chronorhythmus aller Menschen zu tun. Das heißt, in der Nachtmitte hast du deinen empfindlichsten Punkt, da ist der Insulinspiegel, die Körperkerntemperatur, und so zwischen 1 und 3 haben wir das mittags auch nochmal. Das heißt, wir werden automatisch etwas müder und hungrig, deswegen haben die Restaurants mittags auf, ja? weil man gesehen hat, der Mensch wird dann etwas hungriger und müder. So, jetzt ist aber so, dass nicht jedem das vergönnt ist, Mittagsschläfchen halten zu dürfen oder zu können. Und es ist auch nicht was für jeden. Und was Frau Enzensberger eben richtig gesagt hat, beziehungsweise der Hauptgrund, warum die Südländer Siesta machen, ist nicht, weil die das so toll finden, sondern weil das aus der Not geboren ist, dass es da meistens so warm ist abends, dass du nicht vor 1 in die Pofe kommst. Und wenn du dann aber trotzdem Landwirt bist und musst um 4 Uhr raus, dann hast du halt nur 4 Stunden gepennt. Und dann hat man sozusagen sich dann musst du ja irgendwas nachholen. Ja. Also das heißt, viele von diesen Abweichungen, wir haben mal für Arte eine Diskussionsrunde gemacht, eine Dokuserie, So schläft die Welt. Da waren wir in Amerika, wir waren in Japan, wir waren in Südeuropa und haben halt geguckt, wieso schlafen die anders oder wieso. Das ist meistens eben den Umgebungen geschuldet und nicht, weil ich mir das ausgesucht habe. Ja, das heißt, dieses, was Sie da sagen mit der Shift-Work-Disorder, das ist natürlich richtig, dass wenn ich jetzt keine Shift bräuchte, dann gäbe es auch keine Disorder. Aber irgendwer muss ja die Polizei nachts wach sein oder die Krankenschwester. Und es wird natürlich immer dadurch manchmal zur Krankheit, dass du in einem bestimmten Gesellschaftssystem lebst. Dann gucken Sie mal, wie viele Leute Bluthochdruckpillen futtern. Ich sage jetzt mal, wenn die kein Salz essen würden oder Sport, aber dann schmeckt es halt nicht.
Ja, aber reicht denn Dösen oder muss ich wirklich einen Mittagsschlaf halten?
Also tatsächlich reicht für die, also es gibt eine Studie, die zeigt, dass nach 10 Jahren Dösen weniger Herzinfarkte sind. Es ist auch manchmal gar nicht so gut, richtig wegzupennen, weil man dann oft in eine Tiefschlafphase rutscht und dann ist der Nachmittag nicht mehr unser Freund. Also man nennt das vom Hirn her Alpha-Stadium. Also wenn man es schafft, in so einem ganz leichten Zwischenstadium zwischen Schlafen und Wachen, so wie bei Meditation.
Ja.
Füße hoch, Körper entspannen, Schlüsselbundtrick. Also in dem Moment, wo er mir aus der Hand fällt, ist es vorbei. Lieber gar nicht so tief und dann 20 Minuten.
Nun hat Frau Mallert nach den unterschiedlichen Schlaftypen gefragt. Gibt's die?
Also es gibt ja einerseits unterschiedliche Chronotypen, also Lerche, ganz früher Typ, die meisten von uns sind so Mischmitteltypen, und dann gibt es diese ganz harten Eulen, also ganz spät ins Bett, ganz lange schlafen. Und dann gibt es eben auch noch Typen, wie viele Stunden brauche ich? Und da hat jeder seine individuelle Zusammenmischung.
Frau Mallert, welcher Typ sind Sie?
Weiß was meinen Sie?
Welcher Schlaftyp? Sind Sie der frühe Vogel? Sind Sie die Eule?
Ja, der spät aufsteher.
Ja.
Und, aber trotzdem brauche ich mindestens so und so viele Stunden oder muss eine bestimmte Zeit wirklich den Schlaf begonnen haben, sondern bin ich gerädert. Also.
Und diese Schlaftypen, Herr Feld, die sollten auch gucken, dass sie eben zu bestimmten Zeiten versuchen, in den Schlaf zu finden? Oder also ist das zu viel verlangt?
Es ist ja so, dass die, ich sag mal, der leichte Frühtyp, der relativ häufig ist, also keine Ahnung, ja, irgendwie 10:30 ins Bett und dann um 7 Uhr raus oder um 6:30, die sind natürlich gut angepasst auf unsere aktuelle Arbeitsschul-, Kindergarten-, Beginnwelt, sag ich mal. Mhm. Aber wenn Sie jetzt halt jemand sind, der nun mal ein Nachtmensch ist, und ich meine, viele Künstler, Komponisten, keine Ahnung, ich habe mir jetzt meine Praxis so eingerichtet, dass ich meist erst physisch um 11 da bin, weil ich bis 2-3 Uhr nachts, da schläft der Rest und da kann ich dann mal denken oder was schreiben. Das ist so eine Blue Hour. Wenn ich jetzt aber um 8 Uhr da antreten müsste, würde ich das nicht hinkriegen. Ja? Mhm. Also das heißt, die Nachtmenschen, die sind in einer Tagesleistungsgesellschaft, die sind ein bisschen gekniffen. Aber es gibt ja auch Vorteile, vielleicht später ins Bett zu gehen, wenn das zu mir passt. Ja.
Frau Malert, sind Ihre Fragen damit oder ist Ihre Frage damit eigentlich beantwortet?
Ja, für mich war ja die Frage, ob es also weltweit unterschiedliche, also nach Region, aber sie hat das ja so erklärt, dass es eher mit Wetterphänomenen und eben dann.
Also wenn es gibt, ich kann es vielleicht auch nochmal so, man hat Naturvölker beobachtet, die niemals in Kontakt mit einer Zivilisation waren. Da gibt's ja noch so ein paar von. Und dann hat man sich angeguckt, wie schlafen die denn? Dann hat man denen über 3 Monate solche Schlaftracker angelegt und hat gesehen, dass die gar nicht so groß anders schlafen als wir. Ja, die gehen auch gegen 11:30 ins Bett und stehen auch so 6-7 auf. Also rein genetisch, rein unterscheiden sich die Völker nicht groß, sondern die Unterschiede kommen durch die Art der Gesellschaft und der Temperatur und der Geografie und der Umstände. Hm.
Frau Malert.
Gut, ja, danke schön.
Dann danke ich Ihnen für den Anruf. Und wir kommen zur Mail von Silke Falter. Sie schreibt, meine Schlafprobleme haben sich gelöst, indem ich meine Lebenssituation geändert habe. Zunächst bin ich aus einer Beziehung aus einem kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern alleine wieder in meine alte Heimat nach Bayern gezogen, habe mein Single-Dasein ohne jede Verpflichtung für andere wieder aufgenommen und schlafe endlich nach meinem Rhythmus und Schlafbedarf. Manchmal nehme ich das Einschlafspray Melatonin, wenn ich schnell einschlafen möchte, aber auf Tabletten kann ich jetzt wieder verzichten. Da sind wir bei der Frage nach den Mitteln, nach den Sprays, nach Schlafmitteln überhaupt, Herr Feld. Ihre Empfehlung, lass die Finger davon oder kann das bisweilen helfen?
Also das kann helfen und manchmal ist es auch die einzige Möglichkeit. Schauen Sie, wir haben relativ wenig Rentner in der Schlafpraxis. Aber nicht, weil die jetzt besser schlafen, sondern weil denen das nicht mehr so wehtut, weil die nicht müssen. So, und der höchste Leidensdruck ist in der Sandwich-Phase des Lebens zwischen 30 und 65. Ja, wenn du dein Haus abbezahlen musst, du hast Kinder, die müssen getaktet werden und du kannst deinen eigenen Rhythmus gar nicht ausprobieren und leben, weil du natürlich auch noch ein Sozialwesen bist. Und Schlaf hat auch viel damit zu tun, in welcher sozialen Gruppe ich eingebettet bin. Wenn ich jetzt Nachtdienst mache und ich bin aber der Einzige und der Papa geht morgens ins Bett und alle anderen machen Halligalli, das ist doof. Wenn aber alle jetzt zum Beispiel nachts wach wären und tagsüber schlafen würden, wenn wir drei jetzt so einen Modellversuch machen, wir ziehen 3 Monate nach Nordpolynesien und schlafen polyphasisch, dann wäre das gar nicht so dramatisch. Mhm. Ja? So, und deswegen brauchen wir manchmal Mittel. Weil es gab im Altertum schon, Schlaf war ja immer schon auch ein Themenfeld für Substanzen. Ja, da wurde Opium genommen, da wurden diese klassischen Schlafpflanzen, Lavendel, Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume. Melatonin ist ja in Amerika schon seit vielen Jahren frei verkäuflich en vogue. Die futtern das wie Smarties, auch als Lifestyle-Droge. Das kann man alles mal eine Zeit lang machen. Nur wenn das jetzt härter wird, dann manche Leute brauchen, es gibt 10% Schlafgestörte, die brauchen ein Schlafmittel. Und dann liegt da noch ein Stigma drauf, dann kriegen die Schuldgefühle, dann kriegen die von den anderen gesagt, das darfst du aber nicht. Das ist schwierig. Ja?
Sagt der Schlafforscher Dr. Michael Feld, der heute zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Autorin Theresia Enzensberger über den Schlaf, der auch Katrin Winter in Duisburg beschäftigt. Guten Morgen, Frau Winter.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen mit dem Schlafen?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich abends zu einer guten Zeit, finde ich, ins Bett gehe, 7 bis 7,5 Stunden schlafe, morgens aufwache und mich vollkommen erschöpft fühle. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich schlafe zu tief und da wollte ich gerne fragen, ob das geht.
Kann das sein, Herr Feld, dass man zu tief schlafen kann?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich meine, es gibt jetzt mal einerseits Leute, bei denen die der Schlaf nicht wirklich erholt und entmüdet, weil sie nachts eben eventuell nicht gut atmen oder unruhig. Also dass da irgendwas ist, was zwar die Schlafdauer ist dann ausreichend genug mit 7,5, aber die Schlaftiefe könnte gestört sein, eine Schlafqualität. Und dann gibt es aber auch noch, das sind zwar eher seltene Phänomene, aber wir haben auch Leute, die tatsächlich von sich aus so tief schlafen, also die einfach eine viel zu hohe Menge Tiefschlaf haben, die dann den nächsten Morgen richtig schlaftrunken noch sind und Stunden brauchen, bis sie aus dem Quark kommen. Das gibt es auch. Das ist dann keine Krankheit. Das ist dann eine Normvariante, sage ich mal.
Hm. Dazu passt die Mail von Stefanie Gerdes. Die sagt, mein Schlaf beträgt zumeist knappe 8 Stunden täglich. Also genau wie bei Frau Winter. Trotzdem fühle ich mich nicht ausgeschlafen. Und ihre Smartwatch zeigt, dass ihr Tiefschlaf in den letzten Monaten bei circa 6% lag. Also gut, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, ganz offenbar, nach dem, was Sie gesagt haben, Herr Feld. Aber schön ist das nicht.
Also sagen wir mal so, diese Tracker, ne, die sind noch nicht gut genug, diese ganzen Wearables, um wirklich zu unterscheiden, Tiefschlaf, Traumschlaf oder Leichtschlaf, das können die noch nicht. Die können vielleicht die Gesamtschlafenzeit anzeigen oder Sauerstoff. Es ist aber so, wenn man jetzt wirklich eigentlich immer genug Stunden hat und wird nachts nicht ständig wach und ist trotzdem die ganze Zeit müde, sollte man das einmal medizinisch abchecken lassen. Weil häufig steckt eben dahinter, dass du in diesen Stunden nicht richtig runterkommst, weil da irgendwas stört.
Frau Winter, haben Sie es schon mal abchecken lassen?
Ja, ich bin aufgrund einer schwergradigen Schlafapnoe sowieso im Schlaflabor in Behandlung und hatte dann auch nochmal das Schlaflabor gewechselt, weil ich gehofft hatte, dass man das herausfinden kann. Mhm. Da hat man aber auch nichts herausgefunden.
Hm. Jetzt sitzen wir wieder da.
Es gibt seltene Fälle, oder was heißt, oder sagen wir, es gibt 20% Fälle, da ist die Schlafapnoe gut behandelt und Leute sind trotzdem noch total im Eimer. Und da gibt es tatsächlich zugelassene Medikamente, die dann einen wacher machen, wenn man das nicht. Man muss nochmal Spurensuche machen, weil man hat ja manchmal Läuse und Flöhe. Ja? Und wenn man da aber nichts findet, dann gibt es da auch Substanzen, die man einnehmen kann.
Und das weiß natürlich der Mensch.
Das weiß der Schlafmediziner.
Ich hätte da noch eine kurze Frage. Ja? Also kann es auch sein, dass man aufgrund von unterdrückten Emotionen, die man auf gar keinen Fall fühlen möchte, zum Beispiel der Körper wirklich sich da schützt und sagt, ich gehe einfach so in den Tiefschlaf, dass ich nichts spüre?
Also sagen wir mal so, die Seele, die hat einen großen Anteil am Schlaf. Meistens ist es umgekehrt, dass schlimme Erlebnisse dann eher dazu führen, dass man zum Beispiel aus dem Traum ständig wach wird, weil das selbst im Traum die Seele nicht schafft, das so zu verpacken und zu verarbeiten. Und dann sagt der Traum, dann mache ich die lieber wach, als dass ich diese schlimmen Bilder jetzt zum Beispiel sehe. Ja? Es mag möglich sein, dass es auch, die Idee ist nicht schlecht, die Sie haben, aber es ist mir nicht bekannt, dass das bisher so, dass es das gibt, dass man eher noch tiefer schlafen gelegt wird vom Körper, um das nicht mitzukriegen, sondern die meisten werden eher wachgeschossen.
Mhm. Frau Winter, ich fasse zusammen, ich glaube, Sie müssen noch mal mit dem Arzt sprechen, der Ihnen eventuell, also mit dem Schlafmediziner, der Ihnen eventuell dann noch mal ein Mittel verschreibt.
Alles klar.
Dankeschön für den Anruf. Aus Duisburg.
Danke auch. Tschüss.
Wir gehen nach Bremen zu Tina Fried. Guten Morgen, Frau Fried.
Ja, hallo Frau. Ja, genau.
In meinem Fall Steinhauer, dann gibt es noch Enzensberger zur Auswahl und den Herrn Feld. Ja. Guten Morgen.
Okay, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Also, meine Frage, also ich habe wirklich Schlafstörungen. Seit den Wechseljahren ist das so. Und ich seitdem, und das ist schon einige Jahre, bei verfügbare Schlaftabletten aus der Apotheke.
Ja, weil die Leitung so schlecht ist. Entschuldigung, Frau Fried, Sie haben gesagt, frei verfügbare Schlaftabletten nehmen Sie.
Genau, ja, also nicht auf Rezept, aber auch nicht auf Drogeriemarkt, sondern in der Apotheke. Mhm. Und ich komme damit gut zurecht. Ich brauche meinen Schlaf und ich komme damit super gut zurecht. Aber jetzt, ich meine, da steht dort, man soll das nur kurzfristig nehmen. Und die Apothekerin hat gesagt, meine REM-Phase würde es sich schieben. Und genau, ich bin da so ein bisschen unsicher, ob ich das weiterhin so machen kann, damit eben gut zurechtkomme oder ob das auf Dauer wirklich Schaden nehmen kann.
Ja, Herr Feld, wie berechtigt ist die Sorge von Frau Fried, dass wenn man das auf Dauer nimmt, so ein Schlafmittel?
Es kommt ein bisschen drauf an, was es ist, was man nimmt. Ne? Also zum Beispiel Melatonin kann man relativ gefahrlos lange nehmen. Pflanzliche Sachen kann man relativ gefahrlos lange nehmen. Und dann gibt es so Sachen wie Antihistaminika, da sollte man, also ich will nicht immer darauf abheben, dass der Arzt mal gucken soll, aber es gibt eben auch Sachen, die sind wirklich okay. Und wenn alles andere nicht funktioniert und man hat etwas, was nicht giftig ist oder nicht abhängig macht und man kommt damit klar, dann ist das auch okay. Dafür sind die Sachen ja da. Weil das Problem ist, auf Schlaftabletten liegt halt ein großes Stigma und ein Schuldgefühl. Und wenn Ihnen das hilft und Ihr Doktor sagt, pass auf, Hasi, das kannst du einfach nehmen, weil du hast hier keinen Leberwert und du bist nicht abhängig, dann kann man das ruhig machen. Man sollte es halt nur einmal checken lassen.
Ja, wenn man einen Doktor hat, der Hasi zu einem sagt, ist das doch schon mal schön.
Meine Ärzte ist ein. Genau. Ich wollte noch mal fragen, diese Verschiebung der REM-Phase, was da gehört habe, hat das eine Bedeutung? Also ist da was dran?
Entschuldigung,
Die Verschiebung der REM-Phase.
Ja, genau. Aber da wird oft gar nichts verschoben. Der REM-Schlaf ist relativ robust und der kommt der gut durch, auch mit oder ohne Medikamente. Also nur sehr harte Psychopharmaka unterdrücken wirklich die REM-Phase oder verändern die. Also die meisten Freiverkäuflichen haben wenig Einfluss darauf.
Mhm. Frau Enzensberger, noch eine Ergänzung zum Schlafmittel?
Vielleicht so generell, ich meine, so individuell würde ich natürlich mich anschließen. Also erstens wusste ich gar nicht, dass es so eine große Stigmatisierung gibt von Schlafmitteln, aber natürlich soll man immer individuell das machen, was man, was der Arzt, also mit dem Arzt sprechen kann oder der Ärztin, kann dann überhaupt gar nicht schaden. Generell würde ich vielleicht Herrn Feld, ich weiß nicht, ob ich ihm überhaupt widersprechen würde, weil es ist einfach eine andere Ebene. Aber ich denke manchmal auf so einer gesellschaftlichen Ebene ist es doch, wenn wir feststellen, haben wir ja im Gespräch jetzt festgestellt, die Chronotypen sind individuell verschieden, der Schlafbedarf ist individuell verschieden und oft scheitert es dann an den Lebensumständen. Also, dass man irgendwie eben arbeiten muss. Sie sagten auch, Herr Feld, in der Phase, in der man das Haus abbezahlen muss, in der man Stress hat in der Arbeit, Rentner haben nicht so viele Schlafprobleme und so weiter, dann kann doch nicht die Antwort sein, dass wir die Leute Medikamente geben und sagen, das ist irgendwie halt eine Krankheit, die wir bezahlen müssen, die man behandeln muss mit Medikamenten, anstatt dass man sagt, vielleicht muss man dann auch was an der Gesellschaft ändern.
Ja, sicher. Also unterschreibe ich voll. Sagen wir mal, die Notwendigkeit, etwas zu verordnen oder einzunehmen, kommt meistens daher, dass das Individuum eingebaut ist in einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext und Umraum. Ich habe ja eben gesagt, wenn wir drei jetzt irgendwie das Geld von Chiquita-Bananen kriegen würden oder so und müssten nicht arbeiten und könnten uns auf irgendeiner Insel mal einen anderen Schlaf, dann bräuchten wir wahrscheinlich keine Tabletten. Wir bräuchten sie nicht.
Genau. Ja. Frau Fried, dazu kommt ja noch, dass wenn die das für auch für ArbeitgeberInnen, denke ich immer, ist, kann es doch auf die Dauer nicht nachhaltig wirtschaftlich sein, dass die Leute, die für sie arbeiten, aus Schlaflosigkeit immer größere gesundheitliche Probleme haben. Also die fallen ja dann auch aus und arbeiten weniger effizient und so weiter.
Wir haben früher viel so Vorträge in betrieblichen Gesundheitsmanagement gemacht. Und das Problem ist aber, dass Schlaf privat ist. Also es gibt ja in vielen Betrieben, also wird Rückenmassage angeboten und Sport und Ernährungsberatung. Aber Schlaf findet zu Hause statt. Und deswegen ist es oft so ein bisschen schwierig, den Schlaf so in die Arbeitswelt, da will auch nicht so gerne hingeguckt werden. Ja, zum Beispiel die großen Firmen, die mit Nachtschicht am Band. Einer muss ja irgendwie die Autos bauen. So. Und natürlich werden die Schichtarbeiter engmaschiger kontrolliert. Aber sie finden halt kein Unternehmen, was da so ran will, weil das hat enorme Konsequenzen, wenn sie keine Nachtschicht mehr haben.
Der Anruf von Frau Fried bringt mich nochmal auf diesen Gedanken, Frau Enzensberger und Herr Feld. Es gibt doch meinem Empfinden nach mehr Frauen, die Probleme mit dem Schlaf haben als Männer. Ist das nur eine Empfindung meinerseits oder stimmt das, Herr Feld? Und wenn ja, warum ist das so? Also vor allen Dingen in Wechseljahren.
Ja, man muss es ein bisschen unterscheiden. Also Männer neigen eher zu Schnarchen und Schlafapnoe, weil wir Männchen sind 10 Jahre früher dran als die Mädchen. Die kommen erst nach den Wechseljahren. Und was die Ein- und Durchschlafstörungen angeht, da sind Frauen genetisch etwas anfälliger für durch Geräusche wach werden und durch die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren. Mhm. Ja?
Aber es gibt ja auch noch sowas, was sozusagen die Medizin, Anthropologie nennt das, glaube ich, die sozialen Determinanten der ja. Gesundheit. Also Dinge, die von außen einwirken, die jetzt nicht biologisch begründet sind. Und da finde ich am einleuchtendsten eigentlich den Stress, also sozusagen, dass das eine sowohl von außen verursacht als auch biologisch sich auswirkend ist, finde ich eigentlich total einleuchtend.
Das ist es so. Und was ganz spannend ist, man hat lange gedacht, dass sozusagen das höhere Geräuschempfindlichkeit der Frauen eindeutig nur genetisch sei, weil einer muss halt im Zweifel die Kinder nachts hören und das ist halt die Mama, ja, weil die halt stillen kann, so puff. Und jetzt haben wir aber gesehen, dass dort, wo eine Rollenumkehr stattfindet, wo also sie arbeitet und er sozusagen Elternzeit und so, dass sich das auch sozial umkehren kann. Also dann schläft sie besser durch, hört es nicht mehr so und er wird schneller wach. Also das hat eine hohe auch soziale Adaptationsfähigkeit.
Also ist das nicht zwingend ein Frauenthema, sondern ein Paarthema?
Ja, Schlaf ist sowieso ja häufig ein Paarthema. Also 50% der Paare, die bringen den Partner mit, weil der Partner ist derjenige, das sind unsere besten Screener. Ja? Und du hast natürlich, gucken Sie mal, früher haben wir ja gar nicht nur so geschlafen wie heute. Heute sind ja maximal 2 Leute in einem Zimmer. Aber Sie müssen nicht weit zurückgehen. Da haben 10 Leute in Schichten, weil es gar keinen Platz gab. Ja? Oder die, am Land hat man mit den Kühen und dem Gesinde im Bett geschlafen. Mhm. Es gab keinen Platz. Also es gibt ganz viele Arten zu schlafen. Nur wir sind natürlich auf unseren Kulturkreis geprimed. Schlafen war ja auch über 10.000 Jahre eine hochgradig gefährliche, also Frau Enzberger hat ja auch gesagt, das ist ein totaler Kontrollverlust. Was glauben Sie, wie gefährlich das war, bewusstlos zu werden und du liegst da ums Feuer und die Schlange oder der Tiger oder der Nachbarstamm kommt? Mhm. Ja?
Frau Fried.
Und es ist natürlich.
Erstmal herzlichen Dank an Frau Fried für den Anruf aus Bremen und Frau Enzensberger.
Ist natürlich sozusagen platzmäßig ein unglaublicher Luxus, dass wir jetzt praktisch nur noch zu zweit
In einem oder Zimmer allein.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also wenn Paare getrennt schlafen, das wird ja auch wieder stigmatisiert. Also es gibt sozusagen die Norm wird schon sehr eng gezogen, was als normal gilt und gesund und so. Und dass es Leute gibt, die wahrscheinlich alleine besser schlafen als ohne ihren Partner, das kann man sich vorstellen.
Gab ja vor ein paar Jahren in den USA so einen Trend, Familienbett nannte sich das. 3x3 Meter, alles rein. Ja, Papa, Mama, Hund, Katze, Kinder. Das hatte was, ja. Die haben zwar alle objektiv schlechter geschlafen, haben aber subjektiv gesagt, Gott, ist das schön. Und das Traumerleben verändert sich. Also je mehr Leute zusammen im Bett liegen, desto anders sind die Traumthemen übrigens.
Mhm. Jetzt haben wir noch einen Tipp von Ursula Weiland. Ich war mein Leben lang Leichtschläferin und Lerche, aber mit Beginn der Wechseljahre konnte ich immer weniger schlafen. Ich habe alles probiert. Das Einzige, was mir hilft, sind Progesteron und Östrogen. Ich denke, dass das vielen Frauen besser hilft als alles andere. Danke, Frau Weiland, für diesen Tipp. Und in der Leitung ist Jakob Winkler aus Sachsen-Anhalt. Guten Morgen, Herr Winkler.
Hallo, schönen guten Tag. Hallo.
Grüße Sie. Ihre Frage bitte oder Ihre Erfahrung mit dem Schlaf.
Ja, genau. Also ich bin einer von den 10%, die ganz wenig Schlaf brauchen, also 4 bis 6 Stunden tatsächlich. Und mir geht es tatsächlich manchmal so, wenn ich denke, morgen schläfst du aber mal aus und meine Frau steht auf und kümmert sich um die Kinder und ich schlafe dann mal länger und das ist dann schon nur so bis 9, 10 und ich dann aufstehe, dann habe ich Kopfschmerzen, mir geht es eigentlich gar nicht so gut, die verfliegen dann so mit der Zeit über den Tag. Aber ja, da wollte ich mit den Herrn Feld fragen, ob er da was drüber weiß.
Also das gibt schon mal, ne? Also es gibt Leute, die haben durch nächtliche Störungen Kopfschmerzen, also zu hohen Blutdruck oder Atemaussetzer. Aber wenn Sie jetzt feststellen, dass Sie die Kopfschmerzen nicht haben, wenn Sie früh aufstehen, sie aber haben, wenn Sie eine Stunde länger schlafen, dann tut Ihnen das vielleicht nicht gut. Also da gibt es ja, gegen morgen werden diese REM-Phasen länger, die Hirndurchblutung nimmt zu. Und es kann im Einzelfall einfach sein, dass Ihnen das dann nicht so gut tut. Weil sonst hätten Sie es ja auch, wenn es jetzt eine echte Erkrankung wäre, dann hätten Sie es ja wahrscheinlich immer, ja, morgens.
Ja, nee. Das ist dann nicht der Fall.
Der Schlaf ist wirklich komplex und da passiert so viel, dass man manchmal wirklich so seinen eigenen seinen eigenen Modus finden muss. Ne? Und wenn ich das jetzt so höre, dann ist es vielleicht, müssen Sie abwägen, was für Sie angenehmer auszuhalten ist. Also ausschlafen oder Kopfschmerzen?
nee, im Prinzip stehe ich ja gerne früh auf und hat man auch mehr vom Tag, das ist mein Empfinden zumindest.
Es gibt Leute, die für die ist es auch wichtig, dass es immer der gleiche Rhythmus ist. Für manche ist es viel besser auszuschlafen, aber wenn ihnen das zum Beispiel nicht gut tut, dann bleiben sie vielleicht besser bei diesem konstanten Rhythmus.
Ja, und es ist auch so spannend, finde ich. Man verbringt ja bestimmt ein Drittel des Lebens mit Schlafen. Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ja. Meiner Frau zum Beispiel ist genau das Gegenteil. Die schläft viel und ist trotzdem nicht ausgeruht.
Wie lösen Sie das Problem? Wir haben ja eben gesagt, Herr Winkler, das ist auch so ein Paarthema. Wie machen Sie das denn mit einer unausgeruhten Frau?
Naja, das geht schon. Da hat es auch nochmal andere Ursachen. Mhm. Das wollte ich auch noch anmerken, weil es ja vorhin schon Thema war, dass Menschen schlafen und trotzdem sich nicht fit fühlen. Mhm. Bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass sie einfach einen geringen Eisenwert hat. Mhm. Und dadurch einfach abgeschlafft ist. Mhm. Und wenn, da muss man aktiv was gegen tun quasi. Und dann geht es auch besser. Aber wir kommen gut zurecht.
Trotz alledem. Ich fand, Herr Feld, eben ist mal ganz kurz das Stichwort Entspannung gefallen. Mhm. Welche Entspannungstechniken können uns eigentlich helfen, überhaupt besser in den Schlaf zu finden oder vielleicht überhaupt ein bisschen gelassener zu werden, ruhiger zu werden? Das sind immer so Mode, achtsamer zu werden, das sind immer so Modewörter.
Also es gibt ja verschiedene, die auch erprobt sind. Da muss man so ein bisschen gucken, was zu einem passt. Also untersuchtes autogenes Training, Muskelentspannung nach Jacobsen. Das ist das, wo man eben die Muskelgruppen kurz anspannt, dann wieder entspannt loslässt, um die Muskelspannung sozusagen runterzufahren, sich zu konzentrieren. Aber auch Meditation, Hörbücher, alles, was dich runterfährt, was deine innere Spannung sozusagen reduziert, kann dir dabei helfen, abends besser. Man muss es meistens ein bisschen üben. Also vom ein-, zweimal klappt das meistens noch nicht. Je mehr man das übt, auch wie so ein Ritual, dann kann das schon gut funktionieren.
Kennen Sie solche Übungen, Frau Enzensberger? Machen Sie Gute-Nacht-Yoga?
Nee, ich mache kein Gute-Nacht-Yoga. Ich lese halt dann, was ja eh sozusagen zu meinem Beruf gehört. Allerdings habe ich auch festgestellt, also das wird immer empfohlen, man soll lesen, dass ich natürlich dann auch ein spezielles Verhältnis zur Literatur habe und das vielleicht spannender finde als andere Leute. Weil, also nicht immer einschläfernd. Ich kann auch die ganze Nacht lesen.
Mhm. Herr Winkler, danke schön für Ihren Anruf aus Sachsen-Anhalt.
Ja, sehr gern.
Und wir gehen zu Rosemarie Götz. Schönen guten Morgen, Frau Götz. Wenn sie noch da ist. Frau Götz, können Sie uns hören? Frau Götz ist im Augenblick nicht am Platz. Wenn Sie uns hören, ich halte Sie mal in der Leitung und wir schauen uns
an. Können Sie mich jetzt hören?
Ja, jetzt hören wir Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Sind Sie gesaust gerade? Ans Telefon
gesagt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt.
Jetzt haben Sie den richtigen Knopf. Schönen guten Morgen. Und ja,
schönen guten Morgen.
Ihre Frage.
Und zwar ist meine Frage witterungsbedingt. Und zwar bei, was hat der Mond für einen Einfluss auf das Schlafverhalten? Habe ich bei mir festgestellt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ja, relevant ist oder von Bedeutung.
Das ist eine tolle Frage, weil sie sehr gut, Frau Götz, zu dem Buch von Michael Feld passt. Der schreibt nämlich in seinem Buch Endlich besser schlafen. Also er hat ja nicht nur so ein paar Ratschläge parat, sondern er räumt auch mit ein paar Mythen auf. Ist ein solcher Mythos, Herr Feld, dass man bei Vollmond nicht so gut schlafen kann oder dass Vollmond den Schlaf beeinflusst?
Also man muss die Frage splitten. Man hat das schon oft versucht zu untersuchen, wissenschaftlich. Und da kommt meistens nichts bei raus. Aha. Außer es gab eine Studie, die wissenschaftlich validiert war. Die hat gezeigt, bei Vollmond ist die Einschlafdauer 5 Minuten länger. Aber jetzt muss man immer dabei sagen, wie werden denn Studien gemacht und Wissenschaft? Es ist ganz schwer, alle anderen Faktoren auszublenden, wenn ich jetzt nur den Mond untersuche. Gefühlt subjektiv, auf was die Leute berichten, würde ich sagen, da ist was dran. Ja. Wir wissen nur nicht was. Also was wir wissen ist, dass Schlafwandler zum Beispiel mehr schlafwandeln, wenn Vollmond ist und die Jalousien nicht richtig runter haben. Die werden durch Licht getriggert. Ja?
Ja.
Aber was zum Beispiel statistisch nicht haltbar ist, dass man hat ja immer gesagt, nachts werden mehr Kinder geboren bei Vollmond. Also das stimmt nicht. Ja? Aber dass die Affinität der Leute, dass da irgendwo was ist, wenn sich die Mondphasen ändern, das ist gefühlt schon real. Also das merkt man in der Praxis. Nur die Studien, die geben das nicht her. Aber subjektiv und im Alltagsgeschehen muss man sagen, da ist was dran.
wollte ich gerade sagen, denn bei mir ist das irgendwie eindeutig und deswegen, und ich nehme ab und zu, also ganz selten, vielleicht ein, zweimal im Jahr, auch eine Schlaftablette, weil ich irgendwas vorhabe, wo ich fit sein muss oder so. Und dann ist das diese Z-Schlafmittel, kennen Sie die?
Ja, das sind ja die am häufigsten verordneten, die sogenannten Z-Substanzen, die gibt es schon länger. Für kurzfristig und mal ist das auch immer ist das in Ordnung.
Ja, das mache ich dann und es geht auch nicht immer. Manchmal habe ich dann am nächsten Tag Kopfschmerzen und so, aber das mit dem Mond, das ist bei mir ganz eindeutig und wenn das auch nicht bewiesen ist oder so,
also deswegen ist das... Also es gibt ja viele niedere Tierarten, Muscheln, hast du nicht, die alle ganz stark, das ist erwiesen, auf den Vollmond reagieren. Ja? So, und jetzt ist natürlich der Mensch ein weiterentwickeltes Wesen als eine Muschel und ist auch viel komplizierter gebaut, sodass dieses auf den Mond reagieren der Mensch nicht mehr so braucht. Aber natürlich gibt es Menschen, die sensibler auf den Mond reagieren als andere. Und generell hat er ja schon, er hat Gravitationseffekte, er hat Lichteffekte. Und er ist nun mal unser nächster Himmelskörper. Also so ganz von der Hand weisen kann man das nicht.
Frau Götz.
Und kulturhistorisch ist das ja auch relevant, ne? Also zum Beispiel so Sachen wie der Werwolf. Das sind ja Geschichten, die müssen ja irgendwo herkommen. Da ist das kulturhistorisch, da ist sozusagen die Geschichten sind oft so ein Sammelbecken von Wissen.
Total. Das einfach, ja, man nimmt ja auch an, Das gab Sonnenreligionen, es gab Mondreligionen. Ja. Für manche Ackerbaukulturen war, wenn ich den Halbmond habe, der wie so eine Sichel, die haben gar keinen Mond gesehen, die haben die Stierhörner gesehen. Ja. Mhm. So dass je nach Kulturkreis du am Himmel das siehst, was zu deinem Kulturkreis passt.
Frau Götz, vielen Dank für den Anruf. Zu den Mythen, Herr Feld, mit denen Sie aufräumen möchten, gehört der Satz, mir reichen 5 Stunden Schlaf. Wieso ist das ein Mythos?
Ja, weil es meist nicht stimmt. Also, weil... Das hatte die Frau Enzensberger ja auch eben richtigerweise gesagt. Es gilt ja als sehr heroisch, wenn man behauptet, ich brauche nicht so viel. Ne? Ich kann. So, das hat ja so eine Leistungsträgermentalität, auch so USA. Was glauben Sie? Also viel Schlafforschung kommt vom Militär und aus der Wirtschaft, weil es für die Soldaten natürlich tatsächlich gefährlich ist zu schlafen. Ja? Und jede Stunde weniger, die brauchen, deswegen kommt ganz viel Schlafforschung aus dem Militär. Und stellen Sie sich mal vor, Amazon gibt einen Studienauftrag, dass du nur noch 5 Stunden schlafen brauchst, da kannst du 2 Stunden länger klicken. Ja? Jetzt ist es aber so, dass für die meisten Leute eben 90% diese 5 Stunden nicht reichen. Und deswegen ist das für viele, bis auf die 10%, die im Auskommen, ein Mythos, dass 5 Stunden reichen.
Ich finde es übrigens auch sehr schädlich, wie PolitikerInnen oft darüber sprechen. Also oft gibt es so, gerade vor kurzem wieder gesehen, dass Olaf Scholz sagte, wer braucht schon Schlaf? Da ging es um irgendwelche Verhandlungen, oder gibt es wirklich um den Haushaltsverhandlungen oder auch bei Koalitionsverhandlungen. Das ist immer wieder ein Thema, dass PolitikerInnen darüber sprechen, wie wenig Schlaf sie brauchen.
Ja, das hat halt sowas, ich bin jetzt der Held oder so. Ich meine, die haben natürlich auch, die sind stark vertaktet. Dann gibt es Nachtsitzungen, weil man das anders nicht... Und die müssen das natürlich irgendwie so verkaufen, ja. Weil wenn jetzt dein Gesicht in der Bild-Zeitung mit so total verknuselten Augen, dann hast du direkt wieder einen Shitstorm. Ja?
Wir haben mehrere Mails von Müttern. Kerstin Steglich zum Beispiel aus Stuttgart schreibt, bis zu meinem Kind habe ich wunderbar geschlafen. Schlafstörungen kannte ich nicht. Mein Kind ist jetzt fast 2,5 Jahre alt und seither habe ich keine Nacht mehr richtig gut durchgeschlafen. Gibt's da Empfehlungen, wieder zu besserem Schlaf zu kommen? Und Maike Drinzig tutet in das gleiche Horn und schreibt, ich zählte wohl zu den 30% ohne Schlafprobleme bis zur Schwangerschaft und der Geburt meines Sohnes. Nun schlafen wir im Familienbett, das Herr Feld eben erwähnte. Ich träume von einer Nacht, in der ich mal wieder ungestört schlafen kann. Wie gut stehen die Chancen, dass ich, wenn der Kleine auch mal durchschläft, wieder so wunderbar schlafen kann wie zuvor? Was sagt der Mann, der manchmal vom Haia-Bett erzählt, Herr Feld?
Also die Schwangerschaft ist ja schon eine starke hormonelle Umstellung. Und natürlich hat die Natur uns so geprimed, dass wenn die Babys da sind, einer sich um die kümmern muss, weil die ja so hilflos sind. Die Chance, dass, wenn das Kind mal durchschläft, die Mama auch wieder ruhiger schlafen kann, ist sehr hoch. Und dann muss man eben variieren. Dann muss man mal vielleicht getrennte Schlafzimmer machen und mal so gucken. Und es gibt natürlich Babys, die schlafen relativ schnell durch und manche brauchen halt ein bisschen. Und es ist und bleibt eine harte Zeit für die Eltern. Aber oft renkt es sich wieder ein.
Also
vielleicht kann ja auch der Papa mal aufstehen.
Ja, klar. Nee, natürlich.
Das sage ich jetzt gar nicht Ihnen, Herr Feld. Ich meinte nur, das ist ja auch auffällig, dass wir jetzt zwei Frauen haben, die anrufen und oder die eine Mail schreiben und sagen,
wenn die Kinder zum Beispiel noch gestillt werden, dann ist es schwer für den Papa. Aber alles andere, also ab Fläschchen kann auch der Papa.
Aber welche Tipps hätten Sie für Eltern von Säuglingen und kleinen Kindern? Außer, dass der Papa auch mal aufsteht.
Herr Feld. Also das Problem ist ja, dass du den Kindesrhythmus, den kannst du nicht groß beeinflussen, weil die Kinder haben noch nicht diesen Monoblock-Nachtschlaf. Der bildet sich erst im Laufe der ersten Lebensjahre aus. Und also doof hört sich an, man muss da durch. Und dann muss man irgendwie gucken, wie die beiden sich so arrangieren, dass nicht der eine umkippt. Ja. Es gibt, je mehr Menschen sie zusammenbringen müssen, desto schwieriger wird das ja jetzt, einen pauschalen Tipp zu geben. Ja?
Marlies Kotte ruft uns an aus Wiesbaden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Grüße Sie, Frau Skotte. Ja. Eine Frage?
Ja, ganz kurz, es ist ja nicht mehr viel Zeit. Ich gehe abends um 22:30 todmüde ins Bett und liege ungefähr 10 Minuten drin und bin hellwach und kann nicht mehr einschlafen bis um 2:30. Früher haben die Menschen ja den Kopf immer so ein bisschen erhöht gehabt, ziemlich hoch mit so dicken Kissen und so. Und ich habe also mein Leben lang Schlafprobleme gehabt, habe eine flache Matratze, weil das ja angeblich so gesund sein soll. Und ich habe noch nie was darüber gehört. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass der Blutfluss zum Gehirn stärker wird, wenn man flach schläft und es vielleicht das eine Ursache sein könnte?
Das kann sein. Also Sie müssten das einfach mal an sich ausprobieren. Sie können mal ausprobieren, wie es ist, wenn Sie mit erhöhtem Oberkörper schlafen. Es gibt sogar Tricks, es gibt so Topper zu kaufen, die sind so angeschrägt.
Ja.
Können Sie sogar umgekehrt, Sie können auch mal versuchen, mit Kopftieflage zu schlafen. Also jetzt nicht total.
Glaube ich, das ist kontraproduktiv, weil dann noch mehr Blut ins Gehirn.
Sie können das mal austesten. Also das nennt sich Flüssigkeitsverteilungstheorie. Also wenn du jetzt ganz flach, dann... Da gibt es Untersuchungen zu, das muss man aber ausprobieren, das können Sie mal testen.
Ja gut, das ist eine gute Idee. Ja, also man hört nie was darüber, ne, ob das so flache Schlafen so gut ist.
Ganz früher haben die Menschen, 18. Jahrhundert, haben deshalb allerdings, die hatten alle Angst vor irgendwelchen Nachtmaren und Alp, die sie nachts besuchen. Und da war ja auch die Feuergefahr viel größer, sodass die Menschen früher oft halb sitzend geschlafen haben, damit die schnell rausspringen konnten, wenn was war.
Ja.
Ich habe eine Frage, Herr Feld. Ich denke gerade an ein berühmtes Kafka-Zitat, wo er sagt, er ist aufgewacht und hat sich gefühlt, als hätte er den Kopf in das falsche Loch gelegt. Und jetzt habe ich mich gefragt, gab es wirklich irgendwelche Löcher oder ist das einfach Kafkas Poesie, was er auch...
Ich glaube, das war seine Poesie. Also was es wirklich gab, war, dass es bestimmte Alben gab, den Inkubus und den Succubus. Also das waren sozusagen Albträume. Männer haben geträumt, da kommt jemand und raubt ihnen den Samen. Und Frauen haben geträumt, sie werden fremdbegattet. Es gab ja damals unheimlich viele Wechselbälger, also weil es gab keine Verhütung und die Promiskuität war höher. Und da wurde das im Schlaf halt verarbeitet.
Frau Skotte, Frage beantwortet?
Ja, danke schön.
Ja, wir haben zu danken. Alina Juravel aus Hof schiebt noch nach zur Mutterschaft. Ich habe nach der Geburt meiner Tochter über mehrere Monate hinweg richtig schlimme Einschlafprobleme gehabt. Ich habe maximal nur 40 Minuten am Stück schlafen können und lag nächtelang schlaflos da. Erst nach etwa 9 Monaten wurde bei mir eine enorme Schilddrüsenunterfunktion festgestellt, obwohl ich zuvor nie Probleme mit der Schilddrüse hatte. Seit ich Medikamente dafür nehme, kann ich auch deutlich besser schlafen und auch einschlafen. Ich rate deshalb vor allem Müttern nach der Geburt ihres Kindes zügig die Schilddrüse zu kontrollieren.
Ja, sehr guter Tipp.
Und sich nicht von der Gesellschaft einreden zu lassen, Schlafstörungen mit Babys wären normal.
Das ist ja das, was es auch manchmal so schwierig macht. Dadurch, dass der Schlaf so multifaktoriell ist. Er hat 50% körperliche Anteile, 50% nervlich-seelische. Und deswegen lohnt es sich einfach, wenn Schlafstörungen jetzt nicht weggehen, dass man einmal eben ein bisschen was abcheckt, damit man diese naheliegenden Sachen schon mal vom Tisch hat.
Ich fand einen Aspekt, Frau Enzensberger.
Entschuldigung, ich fände es schön, wenn die Medizin spezifisch auch, weil zum Beispiel Frauen haben ja einen ganz anderen hormonellen Haushalt und ein ganz anderes Immunsystem. Und ich fände es schön, wenn es mehr spezifisch, also gerade auch wenn es um Geburt und nach der Geburt und so weiter, wenn es da mehr spezifische Studien gäbe, geschlechterspezifische.
Also es hat ja jetzt schon angefangen, dass viel mehr Gendermedizin-Forschung gemacht wird. Und es ist auch sinnvoll. Also bei den Frauen sind natürlich die Gynäkologen mit den Hormonsachen relativ führend. Aber da hast du halt das Problem, dass dann der Gynäkologe macht dann seinen Hormondings. Und aber eigentlich müsste die Patientin eben auch nochmal schlafmedizinisch vielleicht abgeklärt werden oder so. Ne? Und in dieser Schnittmenge bewegt sich das. Ne? Aber da tut sich was am Genderhorizont.
Herr Feld, ich fand bei Ihnen noch sehr interessant, dass Sie schreiben, im Schlaf verbrennt der Körper Fett, er steuert den Stoffwechsel und er repariert geschädigte Zellen. Und im Schlaf passiert die Verdauung der Seele. Was heißt das?
Also erstmal muss man sagen, dass der Schlaf ist die einzige echte Erholungsreparatur- und Wiederaufbauphase oder lange, die der Mensch hat. Ich meine, es ist wirklich ein Drittel von 24. Das ist eine ganze Menge, ja. Und wenn wir dann da schon ruhig liegen, dann kann man auch am besten reparieren und wieder aufbauen. Ja, es gibt ja nachtaktive Tiere, die dann eher tagsüber schlafen. Mhm. Ja, aber für den Menschen, der ein Tagesjäger ist, hat die Natur gesagt, für dich ist es ja eigentlich besser, wenn du nachts dich erholst, weil da siehst du eh nichts. Da legen wir dich mal, schalten wir dich mal ab. Und das Gehirn kann sich nur reorganisieren und neue Nervenverbindungen aufbauen und den Müll raushauen und Zellen reparieren, wenn das Gehirn nicht auf Bewusstsein steht. Wenn es auf Wach steht, ist so viel Stoffwechsel, so viel Input, das kann nicht gleichzeitig beides. Das ist wie, als würden Sie den Arbeitsspeicher an Ihrem PC ständig überfordern und nicht zwischenspeichern.
Mhm. Heute Nacht, Frau Enzensberger, werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Hat das Auswirkungen auch auf Ihren Schlaf?
Ja, wobei ich eigentlich ganz gut bin mit so Umstellungen. Ich fände es ja tatsächlich schön, wenn wir ein bisschen länger hell hätten. Aber ich muss den Winter auch in Berlin verbringen, insofern. Ich hätte gerne eine Umstellung in die andere Richtung, ja, würde ich damit sagen.
Ja. Ja. Sie werden ja heute Abend in Zürich aus Ihrem Buch Schlafen vorlesen. Wie ist das eigentlich mit dem Publikum? Fühlt sich das dann immer motiviert, so von eigenen Erfahrungen zu erzählen?
Ja, so bis jetzt habe ich schon viel immer gehört von den eigenen Erfahrungen, finde es auch sehr interessant und habe auch festgestellt, dass ich tatsächlich noch zu den glücklicheren Schlaflosen gehöre. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann irgendwie 14 Tage nicht geschlafen haben. Das so weit bin ich noch nie gekommen.
Ja. Was sind denn sonst so die Schlafbiografien, mit denen Sie konfrontiert werden? Also fragen die Leute dann, bitten Sie sie um Rat, so wie wir das heute auch getan haben?
Nee, und das hat man ja vielleicht heute auch gemerkt, ich bin natürlich überhaupt gar keine sozusagen Expertin, die Tipps gibt, sondern ich schaue mir das alles von ein bisschen anderer Warte an. Aber ich höre viel, es ist, glaube ich, ein Thema, was natürlich, weil es uns alle betrifft, einfach sehr inspirierend ist und viel lostritt. Und dann geht es auch um Träume und es geht um Einschlafen und es geht und oft kommen auch Leute und sagen, also ich kann prima schlafen. Das gibt's auch.
Das ist motivierend, ne? Herr Feld, wie ist das mit der Uhrumstellung? Welche Auswirkungen kann das haben auf den Schlaf?
Also das ist ja wie so ein Mini-Jetlag. Ne? Mhm. Und jetzt brauchen die meisten Leute, die dafür empfindlich sind, brauchen einfach ein paar Tage, um sich umzustellen. Es gibt aber auch Leute, die merken gar nichts und manche haben schon Panik davor. Was wir wissen ist, wir wissen aber noch nicht ganz genau warum, dass wenn die Uhr jetzt im Frühjahr, wenn die sozusagen vorgestellt wird, dann gibt es tatsächlich statistisch gesehen etwas mehr Herzinfarkte. Und wenn die jetzt wieder zurückgestellt wird, dann nehmen die Herzinfarktraten ab. Und man nimmt an, dass das aber eher daran liegt, dass die Leute, die eh schon herzkrank sind, dann ihre Medikamente zu früh, zu spät. Also da machen manchmal so kleine chronobiologische Änderungen schon was aus. Aber für die meisten von uns ist das einfach vielleicht ein bisschen unangenehm, aber man muss da durch. Aber ich habe jetzt wieder gelesen, es gibt jetzt so eine Initiative von verschiedenen, ich glaube, Europaabgeordneten, die nochmal einen Versuch starten wollen, das abzuschaffen. Mhm. Weil das wurde ja ursprünglich in der Energiekrise, Ölkrisezeit eingeführt, Daylight Saving Time, also man wollte irgendwie Strom sparen, hat ja nie funktioniert. Mhm. Ja.
Michael Feld, vielen Dank für Ihre Zeit. Theresia Enzensberger, herzlichen Dank auch für Ihre Zeit. Eine gute Lesung heute Abend aus dem Buch Schlafen. Wer die Alternative lesen möchte oder das Parallelbuch Endlich besser schlafen, gerne auch von Michael Feld mal reingucken. Und ich danke natürlich ganz herzlich allen Hörerinnen und Hörern für ihre tollen Tipps und für alle ihre Fragen, die sie uns heute gestellt haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes, sonniges Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.